Viel wird ja derzeit darüber diskutiert, wie die Situation, die in Anführungsstrichen Gefahrensituation am Erfurter Anger ist, immer wieder steht im Raum, ob sich da nicht vielleicht auch die Videoüberwachung anbieten würde. Bevor wir jetzt vielleicht erstmal über den Erfurter Anger sprechen, gibt es denn andere öffentliche Orte hier in Erfurt, die videoüberwacht sind? Und ja, welche rechtlichen Rahmen gibt es denn da eigentlich, dass öffentliche Plätze per Video überwacht werden?
Es gibt natürlich eine Vielzahl von videoüberwachten Plätzen, nur sind die in der Regel in privaten Bereichen, also privatrechtlich organisierten Bereichen angesiedelt. Wir haben Videoüberwachung im Rahmen des Bahnhofes, wir haben auch eine Videoüberwachung in den Straßenbahnen und wir haben natürlich in vielen Geschäften auch Videoüberwachungsanlagen. Und hier ist auch immer die Frage zu stellen, ist das notwendig und dient es vor allem auch dem Zweck, den man verfolgt, ist es hilfreich, weil gerade im Zusammenhang mit Gefahrensituationen, beispielsweise Körperverletzungsdelikten, eine reine Videoaufzeichnung natürlich nicht dazu führt, dass die Menschen sicherer sind, sondern Videoüberwachung ausschließlich dazu dient, möglicherweise Straftaten im Nachhinein aufzuklären und Täter zu ermitteln. Grundsätzlich aber ist genau dieses Konzept der Videoüberwachung öffentlicher Plätze aber eines, was sehr umstritten ist von bürgerrechtlicher Seite, zum Beispiel auch von der Partei Die Linken, immer wieder kritisiert worden ist, weil es ja hier um einen ganz erheblichen Grundrechtseingriff handelt. Die Menschen werden beobachtet, gerade im Zusammenhang mit den erprobten, jetzt sag ich mal, automatisierten Identitätsfeststellungen. Das heißt, wenn auch aus dem Video heraus Menschen in ihre Identität festgestellt werden können, diese Daten dann mit anderen Daten abgeglichen werden können, das Ganze automatisiert erfolgt, können dadurch natürlich lückenlose Profile erstellt werden. Das ist der unmittelbare Grundrechtseingriff. Und dann ist es natürlich auch so, dass Menschen videoüberwachte Räume einfach meiden, aus ganz nachvollziehbaren Gründen. Und damit beispielsweise, jetzt sag ich mal, auch ihr Lebensverhalten verändern. Ein ganz praktisches Beispiel, aus dem Menschen möglicherweise videoüberwachte Bereiche meiden, sind beispielsweise Berufsanbahnungsgespräche. Wenn ich mich als Arbeitnehmer mit einem potenziell zukünftigen Arbeitgeber treffen möchte und das möglicherweise mein jetziges Arbeitsverhältnis sein kann, kann man sich dazu entscheiden, beispielsweise solche überwachten Plätze zu meiden. Und das ist ein Eingriff, der schon tief auch in das Verhalten von Menschen. Und andererseits wissen wir, dass tatsächlich eine Steigerung von Sicherheit, eine Absenkung von Kriminalität überhaupt nicht durch die Videoüberwachung zu erzielen ist.
Da würde ich an anderer Stelle nochmal drauf eingehen, aber ich hatte jetzt gerade auch im Hinterkopf, ich war vor kurzem in Schweden im Urlaub und da ging es um Blitzer und da war jeder Blitzer an der Straße, gab es ein Schild davor und wir haben uns gefragt, warum das so ist, dass jeder Blitzer auch mit Schild angezeigt wird. Und da wurde uns dann erklärt, weil diese Blitzer an den Straßen halt eben von vorne ein Foto von einem machen. Deswegen ist aus datenschutzrechtlichen Gründen es wichtig, dass man halt darauf hingewiesen wird, dass ein Foto von einem gemacht wird. Jetzt ist es natürlich Schweden, aber ich kann mir auch vorstellen, in Deutschland gibt es ja da auch sicherlich Grundlagen oder Rahmen, die da dennoch gesetzt werden. Welche wären das denn, wenn im öffentlichen Raum und halt eben auch einhergehend mit so einem starken Eingriff in so ein Grundrecht, welche gesetzlichen Rahmen gibt es denn dafür, so Videoüberwachung im öffentlichen Raum?
Sehr unterschiedliche Rechtsgrundlagen. Das ist einmal das Polizeirecht, dort wo es der Gefahrenabwehr dient. Also das ist in der Regel zeitlich befristet. Dann haben wir das Ordnungsbehördenrecht, wo die Kommunen öffentliche Plätze auch Video überwachen können. In beiden Fällen muss auch darauf hingewiesen werden. Also ist das ähnlich wie beispielsweise in anderen Ländern, wie eben beschrieben in Schweden, dass der Bürger im Prinzip sich darauf einstellen kann, dass er hier videografiert wird. Und was wir in vielen Bereichen nicht vernachlässigen dürfen, der sogenannte privatrechtliche Bereich, beispielsweise Kaufhäuser, die aber auch öffentlich genutzbar sind und durch den Bürger als öffentlicher Raum wahrgenommen werden. Und gerade für den öffentlichen Bereich, also Videoüberwachung durch Polizei oder durch die Kommunen, durch die Ordnungsbehörden, muss im Prinzip eine konkrete Gefahr vorliegen, ein konkreter Anhaltspunkt, dass dort vermehrt Straftaten auftreten, dass Gefahr besteht, dem die Videoüberwachung auch zu begegnen vermag. Und das müsste man dann jeweils im Einzelfall immer wieder nachprüfen und eben auch nachweisen.
Beim Stichwort Gefahr sind wir eigentlich schon beim nächsten Themenkomplex, der ja quasi damit einhergeht, wenn es um die Diskussion am Anger geht, der Erfurter Anger. Und auch eben das Gebiet um den Erfurter Anger wird ja als sogenanntes Gefahrengebiet polizeilich eingestuft. Das ist in Erfurt auch noch die Magdeburger Allee und um den Willy-Brandt-Platz herum, also am Bahnhofsvorplatz. Was heißt denn das eigentlich, ein Gefahrengebiet, oder was heißt eigentlich diese polizeiliche Einstufung als Gefahrengebiet und welche Konsequenzen ergeben sich daraus?
Diese Einstufung als gefährlicher Ort, so ist es im rechtlichen Jargon, setzt die Eingriffsschwellen für die Polizei herab. Und zwar können in diesen Gebieten, die genau definiert sind, zwar nicht öffentlich, aber innerhalb der Polizei genau definiert sind, dürfen praktisch Personen angehalten werden, ihre Identität festgestellt werden und sie dürfen auch durchsucht werden und ihre Sachen dürfen durchsucht werden, ohne dass in der, sag ich mal, von dieser polizeilichen Maßnahme betroffenen Person irgendein Verdacht begründet liegt, sondern die Eingriffsmöglichkeit eröffnet sich allein aus dem Umstand, dass sich diese Person an einem sogenannten gefährlichen Ort aufhält. Und das ist eben aus unserer Sicht auch aus zweierlei Hinsicht zu kritisieren. Einmal, da werden wir sicherlich gleich nochmal drüber sprechen, wird in der Öffentlichkeit natürlich ein Ort wie der Erfurter Anger, der Willy-Brandt-Platz oder die Magdeburger Allee als gefährlich beschrieben. Und damit entsteht natürlich auch bei Menschen erstmal ein Unsicherheitsgefühl. Ah, dort ist es gefährlich für mich, wenn ich mich dort aufhalte. Das ist eine völlige Fehlbeschreibung auch der tatsächlichen Situation an diesen einzelnen Orten. Und dann ist natürlich auch die Frage des Grundrechtseingriffes mit zu berücksichtigen, also die Identitätsfeststellung, die Durchsuchung von Sachen, ist ein ganz erheblicher Rechtseingriff und der erfolgt ohne konkreten Anlass. Und das führt natürlich auch wiederum dazu, dass auf der einen Seite Menschen diese Orte meiden, beispielsweise auch zu bestimmten Zeiten. Das führt aber auch dazu, dass Menschen mit einem bestimmten Aussehen, weil sie wissen, in ein Raster auch der Polizei bei diesen Kontrollen zu fallen. Und das ist dann eben oftmals beschrieben als Racial Profiling, wenn, sag ich mal, für die Polizei das äußere Merkmal der vermeintlichen Herkunft Anlass dann für die Auswahl einer Person an diesem Ort zur Kontrolle maßgebend ist, oder das sogenannte Social Profiling, wenn man die Person einem bestimmten sozialen Milieu oder einem politischen Milieu zuordnet. Und das führt dann eben auch zu willkürlichen Kontrollmaßnahmen, die aber auch wiederum eine Wirkung in der Öffentlichkeit auf Dritte haben, die selbst nicht kontrolliert werden. Das heißt, wenn man als Mensch immer wieder beobachten muss, wie beispielsweise Menschen mit dunklerer Hautfarbe oder langhaarige junge Männer polizeilich kontrolliert werden, dann setzt sich natürlich auch das Gefühl fort, dass es dort einen Grund gibt, also dass hier eine überhöhte Straftaten- oder Kriminalitätsrate vorliegen wird, was in der Realität in der Regel nicht der Fall ist. Also die Kritik an diesem Konzept ist wirklich mehrdimensional und deswegen fordern wir auch immer auf, dieses Konzept im Prinzip nicht anzuwenden. Und das ist vor allem auch, was die Erfurter Situation dann betrifft, nicht begründet.
Das macht es ja auch so ein bisschen nochmal deutlich, dass Gefahr und Sicherheit ja auch so sehr subjektive Konzepte sind, ne? Während man vielleicht einfach als Person mit dunklerer Haut sich dann weniger sicher fühlt auf dem Anger, ist es vielleicht für andere vermeintlich mehr Sicherheit, wenn halt eben mehr Polizeikontrollen und so etwas sind. Aber du hast jetzt schon mal die grundsätzliche Kritik ja so ein bisschen ausgeführt. Mir ist auch sofort in den Sinn gekommen, naja klar, da wo man halt mehr sucht, da wird halt auch mehr gefunden. Das heißt, wenn halt eben verdachtsunabhängig mehr Polizeikontrollen sind, ist es ja wahrscheinlich auch einfach so, dass die absoluten Zahlen da höher sind. Jetzt hast du ja auch eine kleine Anfrage gestellt an das Innenministerium, wie es denn aussieht mit den Straftaten. Ist es denn tatsächlich so, dass der Anger, zumindest wenn man sich die Straftaten dort anschaut, ein für Menschen gefährlicher Ort ist?
Ich muss eins nochmal zunächst korrigieren. Es ist nicht zwingend so, dass Menschen sich sicherer fühlen, wenn Polizei permanent im öffentlichen Raum unterwegs ist. Auch daraus kann das Gefühl erwachsen, dass es ja einen Grund dafür gibt, also dass es dort eine Kriminalitätshäufung gibt. Das heißt, wir haben diese unterschiedliche Wahrnehmung und insofern ist auch Polizei immer angewiesen, Präsenz natürlich im öffentlichen Bereich zu zeigen, aber das auch wirklich lageangemessen. Wie gesagt, es wird natürlich der Eindruck erweckt, zu sagen, es gibt einen Grund, es gibt eine Gefährdungssituation, die Polizei ist gezwungen, hier gleich einzugreifen. Also insofern ist das nicht immer Sicherheitsgefühl steigernd, während wiederum die Möglichkeit, auf eine Polizei vielleicht zugreifen zu können, ob per Telefon oder ähnliches oder auch persönliches Gespräch auch dazu führt, dass man sagt, wenn was passiert, dann kann ich mich an jemanden wenden, dann wird mir geholfen. Das führt dann eben auch zum erhöhten Sicherheitsgefühl. Und nun ist es bei dem Angler so, wir haben in der Tat mal nachgefragt, worüber reden wir eigentlich, wenn wir über den Angler als vermeintlich gefährlichen Ort reden. Da stellt sich die Frage, ist es wirklich gefährlich, sich auf dem Angler aufzuhalten? Und natürlich ist es erstmal so, der Angler ist, ich kenne keine Zahlen, aber ich würde das mutmaßen, der Ort in Thüringen, an dem sich an einem Tag die meisten Menschen aufhalten. Und es ist tatsächlich so, dort, wo sich Menschen aufhalten, sozial interagieren, wo Geschäfte erledigt werden in den Läden, wo Waren vertrieben werden, wo der ÖPNV wird, wo eine Diskothek ist. Also dort passieren einfach auch Straftaten. Es wäre irrational anzunehmen, dass das nicht der Fall ist. Und es sind als an einem Ort, der weniger frequentiert ist. Und dann haben wir aber bei den Fragen konkret auch nochmal Hinweise bekommen, dass wenn wir die Zahlen immer hören von rund 1.100 Straftaten im Jahr, also pro Tag drei auf dem Anger, dass wir da gar nicht über den Anger alleine reden, sondern über ein sehr, sag ich mal, umfangreiches Umfeld auch um den Anger herum. 10 umliegende Straßen werden dort mit berücksichtigt. Und es werden im Prinzip auch mit berücksichtigt Straftaten, die innerhalb von Gebäuden passieren. Klassischer Bereich der häuslichen Gewalt, der Hausfriedensbruch, aber beispielsweise auch Ladendiebstähle. Wir haben bei den Straftaten Aufzählungen natürlich auch den Bereich des Erschleichens von Leistungen, also das Fahren ohne Führerschein in der Straßenbahn, die dann auch eben als Tatort Anger gezählt werden und dort hinein gezählt werden. Und das heißt, wir haben Taten, die eigentlich, sag ich mal, das Sicherheitsgefühl der Menschen als solches gar nicht berühren. Es sind Rechtsverstöße, klar, Ladendiebstähle, Fahren ohne Führerschein, die werden geahndet, verfolgt, aber die beeinflussen ja nicht, sag ich mal, meine Sicherheit, wenn ich mich als Person über den Anger bewege. Und dann haben wir natürlich auch das gehört zur Realität erstmal dazu, mit einer Diskothek oder im Umfeld von solchen Diskotheken auch Beziehungsdelikte. Wir haben alkoholmotivierte oder alkoholbeeinflusste Auseinandersetzungen. Wir haben in dem Bereich von nächtlichen Straftaten natürlich auch in Freundes-, aber auch gegenüber Fremden, sage ich mal, geschlechtsbezogene Beleidigungen, die auch verfolgt werden müssen. Und da ist jetzt die Frage, was ist da das geeignete Element, genau auf diesen Teil auch zu reagieren? Also wir haben zwei Ebenen zu. Als solches ist kein für Passantinnen und Passanten, die sich normal dort aufhalten, gefährlicher Ort. Es gibt aber eine Straftaten, sag ich mal, Straftatenanzahl und Straftatsbereiche, die auch verfolgt werden müssen. Und da muss man sich die Frage stellen, was ist eigentlich das geeignete Konzept, um denen wirklich wirksam und präventiv zu begegnen. Es macht doch auch keinen Sinn, und das wird jeder nachvollziehen, wenn ich dann Anger Video überwache, damit in die Rechte einer Vielzahl von Menschen eingreife. Aber diejenigen, die ich möglicherweise erreichen will, nämlich die geplant und im Wissen Straftaten begehen, dann einfach in nicht videoüberwachte Bereiche der Stadt ausweichen, dann habe ich im Prinzip nur eine Verlagerung von Straftaten in andere Stadtteile, in andere Stadtbereiche, habe sie aber als Straftaten immer noch vorhanden, bloß dann eben nicht mehr auf dem Anger. Und das macht doch als solches überhaupt keinen Sinn, sondern da muss ich wirklich präventiv ansetzen. Und da haben wir ja auch andere Vorschläge gemacht.
In zahlreichen Artikeln wird zum Beispiel der Ordnungsdezernent, der CDU-Ordnungsdezernent der Stadt Erfurt, Andreas Horn, zitiert und unter anderem erwähnt er auch positive Beispiele aus anderen Städten, beziehungsweise werden diese herangezogen, zum Beispiel Schwerin oder in Chemnitz, wo es irgendwie an bestimmten Plätzen auch Videoüberwachung gibt und da halt eben die Zahl der Straftaten vermeintlich zurückgeht. Ist da vielleicht doch, du hast eben gerade so Verlagerung von Straftaten erwähnt, also dass es halt einfach nicht mehr an diesen Orten passiert, wenn klar ist, dass das aufgenommen wird. Oder ja, gibt es da irgendwie Zahlen, die man wirklich da auch als Belege, also als Bekräftigung oder Entkräftigung von so einem Argument Videoüberwachung im öffentlichen Raum ranziehen kann?
Das sehen wir ja schon bei den Statistiken jetzt für den Erfurter Anger. Von diesen 1085 Straftaten im Jahr 2019 sind 7 Betäubungsmitteldelikte, die den Handel mit Betäubungsmitteln betreffen. Und das heißt ja schon, wenn man sich hier insgesamt die Straftatenstatistik oder auch die Dunkelziffern anguckt, gerade Handel mit Crystal Meth, dass im Prinzip der Großteil dieser Delikte schon gar nicht mehr auf dem Anger stattfindet, sondern eben im Prinzip auf weniger öffentlichen Plätzen stattfindet. Und das ist genau das, worauf wir auch hinweisen. Was will ich eigentlich bekämpfen mit der polizeilichen Maßnahme? Will ich präventiv Straftaten vermeiden oder will ich sie nur aus einem, jetzt sag ich mal, prädestinierten öffentlichen Platz verdrängen? Wir haben dort überhaupt keinen langfristigen Erfolg und es gibt, glaube ich, eher auch internationale Erfahrungen über einen längeren Zeitraum, die dazu führten, dass Videoüberwachungs, Anlagen wieder zurückgebaut werden. Und das beste Beispiel und international viel diskutiert und in der Sicherheit diskutiert ist London, eines der am dichtesten überwachtesten Plätze. Und dort gingen im Prinzip Straftaten, auch Körperverletzungsdelikte und Drohendelikte jedenfalls nicht zurück infolge dieser Videoüberwachung, sodass man eigentlich gesagt hat, das ist weniger sinnvoll. Das heißt, wir dürfen uns da auch keine Augen verkleistern, dass man sagt, man baut da irgendwie eine Videokamera hin, verdrängt damit die Kriminalität, dann führt man nochmal Kontrollen durch auf dem Anger und sagt, dann kommt es zum Rückgang der Straftaten. Ja, möglicherweise auf diesem einen Platz, aber die Straftaten als solches verschwinden nur aus unserer Wahrnehmung. Und wenn sie aus der Wahrnehmung verschwinden, verschwindet auch das Bemühen, präventiv Straftaten zu bekämpfen und möglicherweise auch Sicherheit in anderen Bereichen herzustellen. Man schafft auch Sicherheits- und Unsicherheitszonen dadurch, indem man suggeriert, der Anger wäre jetzt sicher, was dann dazu führt, dass man an anderen Orten möglicherweise sich weniger sicher fühlen kann. Und das ist dann eben auch noch nicht mal gegeben. Beispielsweise, in so eine Situation einer gewalttätigen Auseinandersetzung kommt oder selbst Opfer eines gewalttätigen Übergriffs wird, rettet einen die Videokamera überhaupt nicht, weil sie nicht zum polizeilichen Agieren führt und sie schafft mir auch keinen Schutzraum. Also insofern ist so ein Verweis allein auf Statistiken Augenwischerei und suggeriert ein Sicherheitsversprechen für Menschen, die sich auf dem Anger aufhalten, das eigentlich nicht einlösbar ist.
Du hast jetzt schon viel von Präventivmaßnahmen gesprochen, um halt eben grundsätzlich Orte sicherer in Anführungsstrichen zu machen, beziehungsweise um halt eben auch bei Straftaten adäquater ermitteln, eingreifen, was auch immer zu können. Was sind denn so Präventivmaßnahmen beziehungsweise Alternativen zu einer Videoüberwachung zum Beispiel auf dem Erfurter Anger ganz konkret?
Also klar ist, wenn eine Straftat beobachtet wird oder man selbst Opfer einer Straftat wird, muss man natürlich auch die Polizei können, dann muss die Polizei auch einsatzfähig vor Ort sein. Das ist eine Voraussetzung, die existiert überall, unabhängig von jedem Platz. Die muss sichergestellt werden. Das setzt nicht in jedem Fall voraus, dass die Polizei immer gleich vor Ort sein muss. Das wäre praktisch auch vermessen, das zu verlangen. Gerade wenn man sich nochmal die Deliktsgruppen anschaut und vielleicht dann nochmal tiefer auch in die Zahlen geht und sagt, in welchen Zeitspannen haben diese Straftaten stattgefunden, in welchem Zusammenhang. Ich hatte vorhin gesagt, dass natürlich im Umfeld von Kulturveranstaltungen, wo Alkohol konsumiert wird, auch Körperverletzungsdelikte sich verziehen, Beziehungsstraftaten zu beobachten sind. Und da kann ich mir vorstellen, dass man wirklich über Sozialarbeiter oder auch über Konfliktschlichter gezielt an solchen Orten im Zusammenhang bei solchen Veranstaltungen wirkt, um sehr niedrigschwellig Konflikte zu lösen durch Ansprache, durch Kommunikation, um nicht erst auf die Straftat zu reagieren, sondern möglicherweise Konflikte auch frühzeitig zu erkennen. Das ist durchaus möglich und das ist eine Verantwortung auch der Stadt, dahingehend zu intervenieren und Möglichkeiten tatsächlich der Prävention zu wählen. Die Polizei macht die Strafverfolgung, also Repression, und ihre Präventivfunktion, die sie auch hat, ist allerdings wirklich nur beschränkt Und man sollte eher dann auch die, die fachlich dann explizit dafür ausgebildet sind, setzen und möglicherweise da ein sehr kommunikatives, sehr offenes Klima schaffen. Und für mich auch immer eine der wesentlichen präventiven Voraussetzungen ist, den Angel eben nicht als gefährlichen Ort zu bezeichnen, sondern als Ort auch zu verstehen, an dem sich Menschen begegnen, viele Menschen sich selbstverständlich auch aufhalten wollen, miteinander den öffentlichen Raum nutzen und nicht vertrieben werden, wenn sie beispielsweise dort ein Bier trinken und es eben nicht in der anliegenden Gaststätte tun. Also auch ein anderes Verständnis zum öffentlichen Raum zu entwickeln, dass viele Nutzergruppen, viele unterschiedliche Milieus auch miteinander verbindet. Und dieses gesellschaftlich miteinander auch öffentliche Plätze zu belegen, führt dann natürlich auch wechselseitig zu mehr Sicherheit.
Du hast eben angesprochen, entweder gibt es halt so polizeiliche Gründe, warum da halt eben eingegriffen werden kann, also Polizeirecht und zum Beispiel sowas wie Videoüberwachung kommen kann oder halt eben ein kommunales Recht beziehungsweise in kommunaler Verantwortung dann so Ordnungsrecht. Wie würde denn jetzt so am Beispiel vom Erfurter Anger das aussehen? Wie geht's denn da jetzt weiter? Was sind denn da jetzt gerade so neben der politischen Debatte die möglichen Schritte, die jetzt da getan werden oder auch, also um da eine Videoüberwachung zu installieren oder halt eben aber auch um dagegen vorzugehen. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Nur weil es jetzt die Diskussion gibt, heißt es ja nicht, dass sofort dann in 2 Wochen da Kameras hängen.
Ich hoffe, dass das nicht so sein wird, sondern ich hoffe, dass man dieses Ziel schnellstmöglich auch in Erfurt wieder fallen lässt. Aber vielleicht diese aktuellen Zahlen einfach gerade zur Grundlage einer Auseinandersetzung darüber, was wir eigentlich vorfinden auf dem Anger. Dass wir wirklich über die Situation reden, wie sie tatsächlich ist und nicht, wie sie immer wieder politisch behauptet oder politisch herangezogen wird, um Konzepte wie die Videoüberwachung, die seit Jahren existieren, bei konservativen Parteien wieder ins Spiel zu bringen. Also insofern kann ich mir vorstellen, dass man zunächst jetzt mal in der Stadt auch die Zahlen, die jetzt das Innenministerium vorgelegt hat, zur Grundlage nimmt, um sich mal wirklich auf der Grundlage von Sachinformationen mit der tatsächlichen Lage auf dem Anger beschäftigt und dann mal gemeinsam auch zunächst in der Stadt möglicherweise auch in Kommunikation mit der Polizei überlegt, was ist eigentlich von diesen Straftaten im öffentlichen Bereich auch bearbeitbar, was ist möglicherweise präventiv zu tun. Und welche Formen, sag ich mal, der Strafverfolgung müssen existieren. Und da wird man zu unterschiedlichen Ansätzen kommen, zu unterschiedlichen Konzepten. Und man sollte sie aber im Prinzip offen führen und nicht praktisch versuchen, in die Richtung der Videoüberwachung zu drängen, sondern man sollte in dieser Diskussion aber auch bei den unterschiedlichen Konzepten die Argumente, die verfassungsrechtlichen, aber auch die faktischen Argumente dagegen auf den Tisch legen. Das wünsche ich mir, dass eine Stadt so einen Dialog auch mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Anwohnern, mit Einwohnern, mit Menschen, die den Anger nutzen, auch beginnt und führt. Und meine Wahrnehmung ist, dass es sich aber bislang bei der Diskussion noch um eine Handel, die erstmal die Videoüberwachung in den Vordergrund stellt, die sag ich mal, eine vermeintliche Gefährlichkeit des Angers in den Vordergrund stellt. Und diese zwei, sag ich mal, Ausgangspunkte sind nicht geeignet für eine sachgerechte Diskussion.